Bei Gamern und Sammlern gelten Scalper und Betrüger als besonders abscheulich. In Deutschland gehören die engagierten Podcaster Dennis, Carsten und Christoph, die diese ekelhaften Fälle aufklären, zur Sondereinheit der Videospielfreunde. Dies sind ihre Geschichten.
Au!
Los geht's. Herzlich willkommen, Folge 99 der Videospielfreunde. Und ich sage, hallo Dennis.
99 problems, but that bitch ain't one.
Yay! Ich sage, hallo Carsten.
TKKG, die Profis in Spee. Das hat sich so ein bisschen so angehört, fand ich.
Hast du gerade Jay-Z mit TKKG gekonnt? Oh Gott.
Die Latte ist hochgelegt. Ich sage hallo, Chris.
Ich sage ein einfaches guten Tag.
Schön. Wie ihr alle hört, viel gewinnt. Wir sind alle heute wieder am Start.
Yay.
Herzlich willkommen und ja, was immer ihr uns hört.
Genau.
Jetzt hat mich keiner abgeholt von euch, Trotteln.
Was?
Was?
Muss man das?
Ja.
Das ist wie im Altersheim, da holt man auch keinen mehr ab.
Seit wann nehmen wir dich mit?
Ja, eben.
Nimmt man nur Leute hin ins Altersheim, ne?
Du bist derjenige, der den Podcast eröffnet, aber das war's dann aber auch, ne?
Ach so. Ja, eben. Ja.
Kann ich jetzt ausmachen, bin ich jetzt durch?
Genau, kannst du ausmachen, kannst dann wieder kommen, wenn der Podcast zu Ende ist und die Abmoderation wieder machen.
Aber wie wisst ihr, ne? Meiste Gage abgreifen, kurz arbeiten, alles richtig gemacht, Robin Williams,
alles richtig,
vielleicht, ne?
Alles richtig gemacht.
Ist so wie die DJs heutzutage, USB-Stick und dann schön am Ohr kratzen.
Genau.
Nein, ach, schön, dass ihr alle da seid an diesem schönen, bei uns heutigen sonnigen Abend.
Ja.
Und wir haben heute wieder einen pickepackevollen Korb lauter Sach- und Lachgeschichten für euch.
Mhm. Also wollen aber keine einsteigen. Sendung mit der Mausmusik hier drin, verdammt.
Ja. Das sollten wir ändern. Wir fangen aber ganz entspannt an mit einem, was hast du zuletzt gespielt, um uns warm zu sprechen. Und Chris, komm, fang an. Erzähl uns, was du nicht gespielt hast.
Im Grunde habe ich The Division in Real Life gespielt, könnte man eigentlich sagen, weil ich sowohl New York als auch Washington besucht habe.
Was
durfte,
war besser?
Ich durfte nur meine Waffe nicht mitnehmen. Kann ich, also na, selbstverständlich ist New York viel besser, weil Division 1 einfach geiler ist als Division 2. Nee, aber das kann man jetzt so nicht sagen. Tatsächlich ist beides Superlative gewesen.
Wolltest du noch irgendwas Tolles davon erzählen? Möchtest du eine kleine Anekdote erzählen? Zum Beispiel dieses supergeile Videospiel, was du seit Jahren hier in Deutschland suchst, nicht gefunden hast, dort in der Hand hast und für $7,99 nicht mitnimmst.
Nee, $9,99 war das.
Oh, $9,99.
Ja, weil ich am Ende mir dann gedacht habe, ich werde es A sowieso nicht spielen und B brauche ich sowieso nicht. Und da ich kein Sammler bin, lasse ich es einfach sein. Aber der Laden, in dem ich war...
Was qualifiziert dich eigentlich für diesen Podcast hier?
Ich wollte gerade sagen, hier.
Andere Dinge.
Dennis kriegt schon Schnappatmung.
Andere Dinge. Ich bin jetzt hier raus. Alter, mach mal eine Scheiße einfach ohne mich.
Hallo, ich bin halt in diesem Sammelwahn-Dings nie eingestiegen.
Ja, aber das sind
aber
Sammeln,
dieser
das
Laden,
ist doch dieses Ding. Hm? Das suchst du. Seit Jahren hast du nach jeder Börse oder auf jeder Börse nachgeschaut und dann hast du eine Hand für ein paar Groschen. Einfach nur. Nice to have.
Nee.
Um was wäre denn
jetzt? Ich wollte sagen, jetzt komm, jetzt sag doch, um was es geht. Sonst spannt uns doch nicht weiter
das
auf die
ist
Folter.
Das ist so ein Spiel, Paratroopers Hero of World War II heißt das. Das ist ein Spiel, was auf der Engine von Baldur's Gate Dark Alliance erschienen ist. Spielt im Zweiten Weltkrieg, spielt sich genauso, nur mit dem Unterschied, dass es eigentlich ein schlechtes Spiel ist.
Egal, ich hätte ihn trotzdem gespielt.
Nee. So, dann wäre es in der Schublade verschwunden und hätte nie mal wieder rausgekracht.
Ich gehe jetzt gleich an meinen NTSC-Stapel. Wenn ich das doppelt habe, dann in Gottes Namen. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ich weiß nicht,
kann damit sowieso nichts anfangen, weil ich nicht die passende Konsole habe. Aber es ist egal.
Ja, aber der Dennis hat doch sowas rumfliegen.
Ja, egal.
Was, eine PS2? Oder was brauchst du dafür?
PS2. Oder
ja,
PS2.
Ja, und warum kannst du darauf keine NTSC-Spiele spielen?
Ja,
weil er doof ist.
Der PAL PS2. Ich brenne dir auch eine CD, Mann, Alter. Ist gut. Danach geht das.
Das ist, was ihr alle habt. Was wollte ich sagen, genau? Aber das war dieser Laden, den der Dennis mir empfohlen hat. Einer von den beiden. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das
8-Bit Video Games oder.
Ja, wo der Mario vorne im Schaufenster steht.
Ja, das ist, glaube ich, New York Video Game. Nee, das ist dieses 8-Bit Video Games, glaube ich, heißt das Ding. Ja.
Kann sein, war aber ein ziemlich geiler Laden. Ich würde sagen, cool. Dennis, wenn du da drin bist, du würdest wahrscheinlich den Laden leer kaufen, allein schon wegen den Preisen.
Ich war da ja schon dreimal.
Das heißt, der hat die Auslage wieder voll gemacht, weil ich muss echt sagen, also die Preise, die da für die Spiele stand Und dann, wenn du die Preise hier auf Börsen guckst, da denkst du ja, was? Ja,
also da war einfach der kennt mich. Also ich heiße da Crazy German. Kein Witz.
Hätte ich, ja, so hätte ich das auch gewusst, hätte ich gesagt, Grüße vom Crazy German. aber das war ein ziemlich cooler Laden, muss ich sagen. Sowas wünsche ich mir öfters auch bei uns hier, aber bei uns gibt es sowas halt einfach nicht wirklich, außer der in Bocholt, der dem sehr nahe kommt, aber trotzdem noch weit entfernt davon ist. Aber das war eine ziemlich coole Sache, diesen Laden mal zu sehen und zu betreten. So unscheinbar, also so wie der wirkt.
Abzockläden haben wir hier auch, ne?
Bitte?
Ja. So möchte gern Abzockläden haben wir auch.
Ja, Zeit. Leider. Das war da gar nicht. Also der stand da gerade und war mit einem sich unterhalten. Dann kam irgendwann einer rein, der dann eine Konsole bei ihm verkaufen wollte. Tatsächlich wirkte das Gespräch ähnlich wie damals in Bocholt. Wie letztendlich dann der Preis dann da ausgegangen ist, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe mich jetzt nicht dazu gestellt und dem Gespräch gelauscht, zumal der Laden ziemlich verwinkelt war und man am anderen Ende dann sowieso nichts mehr gehört hat.
Ja, dann weiß ich, wo du drin warst. Du warst in diesem Video Games New York. Der ist von Asiaten geführt, ne?
Nee, da war kein Asiate drin.
Okay, aber der Laden ist ultra klein und hat ultra viele Ecken.
Ne? Ja, genau.
Musst du dich, ja, ich weiß, ich kenne den Laden. Ja.
Der war ziemlich cool, der Laden. Und falls mal irgendeiner der Zuhörer auch sich in New York mal aufhalten sollte, geht da auf jeden Fall mal hin.
Bitte? Bringt dem Chris das Spiel mit.
Dann soll er uns einfach eine Frage oder beziehungsweise eine Mail schreiben, ne? Und dann sage ich ihm schon, wo er hingehen muss.
Ah ne, doch, 7,99 gerade. Ja, guck mal. Ich habe das Bild nämlich gefunden. Aber wie gesagt, Spiele wirklich hinterhergeschmissen, preistechnisch. Gut, ich weiß nicht, wie das dann außer bei so Special-Sachen, die wären wahrscheinlich preislich eine ganze Ecke teurer gewesen. Aber naja. Ansonsten, wie gesagt, habe ich unfreiwillig Locations von Division abgelaufen. Da läuft man halt unfreiwillig dran vorbei. War schon ziemlich cool, Dinge, die man dann aus dem Spiel kennt, auch mal in echt zu sehen.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele WhatsApp-Bilder ich bekommen habe. Hier war die Mission, hier waren die Cleaner, hier ist die Dark Zone, Eingang. Genau.
Ganz genau. Nur mit dem Unterschied, dass das in echt deutlich sauberer war als im Spiel. Selten so eine saubere Stadt gesehen, tatsächlich. Ich weiß nicht, wann die damit angefangen haben, aber du hättest in einigen Bereichen tatsächlich vom Boden aus essen können. Die Cleaner waren sehr fleißig.
Ja, sehr fleißig.
Ja, nice.
Chrisel, ich greife da mal kurz ein, weil ich habe tatsächlich, war ich auch in New York, ich habe zuletzt Division gespielt, 1. Ich war ein bisschen in der Dark Zone unterwegs und habe mich ein bisschen von so ein paar namhaften Gegnern ärgern lassen. Habe erstmal wieder gemerkt, wie schlecht ich mittlerweile in dem Spiel
bin. Ja, das Problem hatte ich auch, als ich das letztens anhatte.
Aber war gut. Und ich habe wieder gesehen, ich habe ja fast alles, ich habe das Ding hier auf Platin auch, aber mir fehlt immer noch der Untergrund. Den habe ich noch nicht fertig und dieses da, wo man sich warm anziehen muss und so. Also ein paar Trophäen gibt es noch, aber wir wollen ja nochmal neu anfangen, dann wahrscheinlich in der Vierergruppe. Das könnte sehr spaßig werden. Und das super High-End-Endgame haben wir ja damals auch nicht mehr so erleben können, weil wir nicht gut genug waren.
Ja, ich glaube, diese Raid-Mission gegen Ende, da haben fehlt uns tatsächlich noch ein paar. Ich glaube, wir haben nur 2 Stück von denen gemacht.
Genau.
Am Columbus Square und unten in dieser Wasseraufbereitung oder sowas.
Gefühlt waren wir aber auch zu schlecht damals. Also irgendwie, weiß nicht, woran es gelegen hat.
Lag bestimmt nicht an uns, sondern an den Leuten, mit denen wir unterwegs waren.
Ihr habt ja Carsten und mich dabei, wir retten euch. Der Carsten.
Carsten ist schon nicht mehr hier, der redet schon, der ist schon eingeschlafen.
Naja. Ja, Carsten hat gerade schnell gemutet, weil irgendwer angefangen hat zu bohren. Ich hoffe, das bleibt nicht so.
Hat man nicht gehört, keine Sorge.
Sehr gut.
Das Wasser kommt dann gleich.
Ja, auf jeden Fall war der Ausflug nach New York wieder richtig cool, hat Spaß gemacht. War gleichzeitig auch wieder frustrierend, weil manche Sachen sind da schon, naja, in der Mechanik alt. Also, ne, aber trotzdem ist es irgendwie ein geiles Spiel. Gerade die Dark Zone mit ihrer Bedrohung ist einfach richtig gut.
Ja.
So, denn Carsten, was hast du gespielt, wenn der Handwerker gerade ruhig ist?
Der Handwerker ist gerade ruhig, ja. Ich habe quasi einmal meine Saturn-Sammlung durchsucht und bin auf einen Titel gestoßen, der anscheinend gar nicht so bekannt ist. Und von dem ich jetzt gleich mal gespannt bin, ob der den ist, den er in seiner Sammlung hat oder nicht. Und zwar habe ich ein bisschen warm. Stand mir die Lust nach Point-and-Click-Adventure. Ich weiß, das ist nicht sein Genre.
Habe ich
ja,
nicht.
Ja, genau. Er hat's vorhin schon fast in der Vorbesprechung richtig geraten. Er hat gesagt, ist das so ein komischer Shooter oder ein Point-and-Click-Adventure? Und zwar handelt sich dabei um das Spiel Blazing Dragons von 1996, rausgekommen für den Sega Saturn und für die PlayStation, also für die erste PlayStation. Witzigerweise nicht für den PC, was für ein Point-and-Click-Adventure mehr als ungewöhnlich ist. Also man kennt ja so Sachen wie hier Baphomets Fluch oder Discworld, die gibt's ja tatsächlich auch für beide Konsolen, Saturn sowie PlayStation. Aber dieses Spiel ist nur für die Konsolen exklusiv erschienen. Warum auch immer, ist mir bis heute ein Rätsel.
Wie wird das denn gesteuert? Steuerst du die Figur wie hier bei Grim Fandango oder ist das wirklich Mauszeiger, Point-Click?
Ja, Mauszeiger und der Mauszeiger wird einfach mit dem Digipad quasi hin und her geschoben. Also ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, der wird auch ein bisschen schneller, je mehr du quasi oder je länger du gedrückt hältst, umso mehr Geschwindigkeit nimmt dann die Maus in Anführungszeichen in eine gewisse Richtung dann auf. Aber ich sag mal so, Pixel-Hunting, wie man es kennt, ist mit einer Maus natürlich wesentlich besser. Man verpasst weniger Hotspots. Eine Hotspots-Anzeige gibt es da auch nicht auf dem in diesem Spiel. Aber wie gesagt, ist halt eine Besonderheit, weil exklusiv damals, zumindest damals nur für die Konsolen. Heutzutage kann man es, kleiner Spoiler, man kann es mit Scum4M mittlerweile tatsächlich auf dem PC spielen, mit Maussteuerung. Die haben das halt irgendwie geschafft, diese Engine da rein zu portieren und du brauchst halt die PlayStation-Files, also die PlayStation-Version wird unterstützt und dann kannst du es auch am PC jetzt richtig nachholen. Wie gesagt, ein sehr stranges Spiel von der Story her. Ist so die Artus-Legende auf den Kopf gedreht. Also Drachen bewohnen, ich glaube, im Deutschen hieß es Gammelpott. Also die Wortspiele sind sehr, sehr bedürftig, sage ich jetzt mal. Und die Menschen sind quasi die Bösen und versuchen irgendwie da zu integrieren. Und man muss irgendwie als junger Erfinder, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen hieß, Flamme oder so, keine Ahnung, Flicker heißt er im Englischen, glaube ich, muss man halt irgendwie versuchen, von einem der Ritter der Tafelrunde quasi als Knappe anerkannt zu werden und so weiter. Typisch, ähnlich wie Monkey Island, ne? Man muss halt irgendwie irgendwelche kleinen Etappenziele immer erreichen, bis man am Ende halt die Bösen besiegt hat. Und grafisch sehr schön. Also wirklich sehr, sehr schön von der Animation. Sieht halt aus wirklich wie ein spielbarer Cartoon. Erinnert so vom Stil her, würde ich sagen, ans erste Discworld oder an Simon the Sorcerer so ein bisschen. Also da ist wirklich schon richtig viel Energie reingeflossen. Kann man nicht anders sagen. Also es ist jetzt nicht so ein Titel, der halt in Vergessenheit geraten ist, weil er irgendwie technisch nicht besonders toll war, sondern wahrscheinlich, weil er zu obskur war und halt eben ein Point-and-Click-Adventure exklusiv für Konsolen.
Gab es übrigens auch eine Zeichentrickserie, 96 bis 98.
Zwei Staffeln habe ich auch gesehen, ganz merkwürdig. Ich glaube, die Story stammt auch von einem der Monty Python-Leute und ein paar der Stimmen sind auch entliehen halt wieder Sprecher, die auch bei Monty Python halt
sind. Die Figuren Mitglied von einem waren. Bekannten Zeichner, aber ich habe gerade mal gegoogelt, da sehen der eine oder andere Drache sieht aus wie Figuren unter anderem beim Dschungelbuch. Also irgendwie kommen mir der Artstyle irgendwie bekannt vor.
Also nicht, dass ich wüsste, aber kann ja mal sein, dass einer der Animateure, sagt man das so, Zeichner, wie auch immer, dass der auch mal bestimmt irgendwo unter Vertrag war. Gibt's ja öfter mal, dass Leute auch hat mitgewirkt bei und ist aber nicht von Disney in irgendeiner Form. Okay. Das ist irgendwas Unabhängiges.
Hast du es denn durchgespielt oder nur eingespielt?
Ja, das habe ich sogar tatsächlich damals, als ich es mir bei Radio Berlet in Hagen-Hohen-Limburg gekauft habe. 96, muss das auch gewesen sein direkt, habe ich das auch tatsächlich ohne Komplettlösung durchgespielt. Wie auch immer ich das geschafft habe.
Also erstmal, Carsten, das Spiel habe ich nicht. Ne?
Ich habe es mir fast gedacht.
Nee, das ist also preislich auch zu hoch.
Echt?
Dass es irgendwie mal in dem Bündel dabei ist. Ich glaube, das liegt bei 50 Euro oder was.
Okay.
Also das würde ich dafür jetzt erstmal nicht ausgeben, aber und zweitens, weil du sagtest wegen Maus, also der Saturn hat ja auch eine Maus, ne? Also der Sega Saturn hat eine Maus.
Ja, kannst
du auch mit der Maus spielen.
Hat er, das Problem dabei ist, die meisten Spiele unterstützen die nicht. Maus habe ich extra nachgeguckt, ja, das ist ganz, ganz kritisch, ne? Fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. So viele Spiele, wo sich eine Maus angeboten hätte, so auf der PlayStation sowie auf dem Saturn, die hatten ja beide eine Maus, ne? Wie du schon sagtest. Ja. Kannst du anstecken, bringt dir aber nichts.
Ja, mag sein, richtig, aber. Nee, tatsächlich, Titel habe ich nicht. Weil, wie gesagt, ist nicht mein Genre. Ne? Ja.
Was ist denn dein Genre? Was hast du denn zuletzt gespielt, Dennis?
Ja, ich habe Panzer Dragoon Saga gespielt. Ich habe auf den Pixel Days habe ich mir das Panzer Dragoon Saga ja gekauft und da habe ich dann auch am Saturn gesessen tatsächlich und ich habe es ein bisschen angespielt, also ich bin noch nicht durch. Was gibt es darüber zu erzählen? Es ist also praktisch ein Rollenspiel. Du bist zum Teil auf einem Drachen, wo du dann unterwegs bist, wo du dann halt auch gegen Gegner kämpfst. Zum Teil bist du auch halt zu Fuß unterwegs und kannst dann da mit NPCs sprechen, irgendwelche Equipments upgraden und was auch immer. Also typisch RPG-like halt, ne? Wie gesagt, ich hab einfach mal reingespielt. Ich habe so 2 Stunden ungefähr gespielt und habe einfach so die Atmosphäre halt ein bisschen genossen. Und bin einfach stolz, dass ich es habe und dass es auch tatsächlich ein ganz gutes Spiel ist. Also, dass es ein gutes Spiel ist, wusste ich vorher schon, hätte ich mir es ja nicht gekauft. Ist ja auch nicht so ganz billig, so ein Titel.
Ich wollte gerade sagen,
das
sind einige vom Empfänger gerade schon hinten rübergefallen, als du den Titel schon gesagt hast. Hier war es sehr still, aber gut.
Ja, also, ja gut, wie gesagt, preislich liegt das so, ja, fast im 4-stelligen Bereich schon. Ne?
So teuer geworden?
Krass. Das war schon immer teuer. Ich kann mich nicht erinnern, einen Sega Saturn habe ich, glaube ich, seit 2014. Und das war damals schon schweineteuer. Das lag damals schon, ich glaube, bei 600 oder 700 Euro.
Ja.
Ja. Krass. Und das war deswegen, ich bin ja ganz, ich meine, ich habe 430 oder 480 Euro habe ich bezahlt dafür. Ich habe gedacht, der will mich verarschen. Ne? Also
eigentlich schon unverschämt viel Geld.
Ich habe schon, ja sicher, aber wenn normalerweise bei dem normalen Preis so und ich habe halt geguckt, ich sage, ja, gut, fehlen da CDs oder fehlt die Anleitung oder ist das eine Repro oder was auch immer, ne? Denen fällt ja immer alles Mögliche ein, aber nein, das Spiel war komplett.
Gut, aber er wollte vielleicht einfach auch nicht 650 dran schreiben, dann kauft es keiner, sondern wollte einfach auch mal den Umsatz mitnehmen. Ich meine, das ist ja auch mal so ein Thema, ne?
Ja, ist ja, wie gesagt, ich habe mich gefreut, tatsächlich, und ich genieße das Spiel auch, es macht Spaß, ja.
Vor allem spielst du, das ist das Wichtigste.
Genau, richtig, richtig.
Ganz genau.
Man muss auch mal Glück haben, ne? Also sowas, ne? Auf so Börsen, dass man mal wirklich sagt, ach komm, hier nimm, und ist da auch kein Haken. Ja, da. Jeder hat so eine Story, also ich nicht, aber ich kenne auch genug Leute, denen das mal so ergangen ist mit irgendeinem Titel.
Auf YouTube sind ganz viele Leute mit heiligen Wahlgeschichten.
Ja, nein, wir reden jetzt nicht von den Stories, die man ja so erzählen kann, weil es keiner nachprüfen kann. Ich rede jetzt wirklich von Sachen, die so passiert sind, ja, da bürge ich mir für.
ja, klar.
Apropos YouTube und Sachen, die so passiert sind, Dennis,
ja,
du wolltest doch noch was erzählen kurz, dann bitte.
Genau, ich hab was zu erzählen tatsächlich. Und zwar der gute Alex und ich, wir waren am Samstag auf der Retrobörse in Oberhausen und waren da unterwegs. Unterwegs kann man nicht sagen. Unterwegs sein heißt ja, man bewegt sich. Wir konnten uns nicht viel bewegen. Wir standen meist eingefärcht irgendwo.
So voll.
Ja, ich hab meinen Joker halt nicht ausgespielt. Normalerweise komme ich bei so Veranstaltungen immer eher rein. Aber einfach aus dem Grund, das wollte ich jetzt gleich noch mit announcen, wir starten heute unseren YouTube-Channel. Wenn ihr Lust habt und da mal reingucken wollt, liebe Zuhörer, das nennt sich Koop-Kommando. Koop mit C und 2 O und Kommando mit K und 2-mal Mata, also 2-mal ein M. Also Koop-Kommando, dort findet ihr uns. Und da haben wir auch ein Video gemacht zu der Retro-Börse. Und bei uns sieht er dann so Restaurationsvideos von irgendwelchen PCs oder Lötarbeiten an Amigas und was auch immer. Also es ist eigentlich mehr oder weniger.
Jetzt hat er sich vor Schreck stumm geschaltet.
Jetzt ist er weg gewesen.
Da bist du nicht. Ich war nicht weg. Nein, ich habe nichts gemacht.
Echt?
Ehrlich?
Ja, du warst plötzlich stumm geschaltet. Dann haben wir uns gedacht, da hätte er vor Schreck vom Stuhl gefallen.
Nein, vor Schreck nicht. Also wie gesagt, bei uns gibt es Tech-Videos und so weiter, ne? Also schaut ruhig mal vorbei. Ja, zur Börse gibt es eigentlich nur zu sagen, alter Falter, die brauchen eine neue Location, diese Börse.
Wie also, war die Geruchssituation?
Jetzt kommt das jedes
ja,
Mal.
Also,
nee, meine ich ernsthaft, weil es war ja auch mit Sicherheit einer der heißesten Tage in diesem Jahr. Und die Erinnerungen, die ich habe, waren damals schon schmerzlich. Und wenn jetzt noch so war, dass man durchgeschoben wurde, dann ist halt die Frage, ob man quasi im Eintrittspreis anderer Leute Körperflüssigkeit auf dem Shirt mit dabei hatte.
Und ja, halt, also
weiß ich nicht.
Also wie gesagt, es gibt immer diese fünf Personen, die einfach nicht wissen, was Wasser ist oder noch nicht den Sinn davon so richtig gesehen haben. Geruchssituation war wie immer 10 Minuten nach Eröffnung war die Halle voll. Dann hast du halt auch die Stinker meistens schon mit drin. Danach ist die Luft halt auch kacke, ne? Weil da war halt alles, was irgendwie aufgemacht werden konnte, war halt auch auf. Also die haben schon geguckt, dass es durchlüftet ist, aber bei so vielen Leuten da drin, das stand halt einfach, die Luft. Ne? Das Börsenflair war nicht schön. Also wirklich nicht. Okay. Also das hat, ich bin halt wirklich nur dahin gefahren, weil wir das halt als Eröffnungsvideo machen wollten für unseren Channel. Das hatten wir vorher abgesprochen. Deswegen bin ich da hingefahren. Sonst wäre ich da mal kurz drüber gesprintet und wäre dann direkt wieder weg gewesen. Hm. Weil wie gesagt, nach 10 Minuten oder nach maximal 15 Minuten nach Eröffnung konntest du dich nicht mehr bewegen. Die Leute standen um 13 Uhr, also wir sind um 13 Uhr sind wir abgehauen. Da standen draußen immer noch Leute in der Schlange.
Boah.
Na? Also das war, und ich meine, ich hab ja auch guten Draht krass zu einigen Händlern. Die Händler waren ja auch nicht zufrieden, weil die Leute haben halt nicht gekauft. Du kannst ja nicht, wenn du irgendwo in einer Schlange stehst, du, wie gesagt, bei mir war es so.
Und
ja, ich hab zum Beispiel ein Chaos Engine für ein Super Nintendo noch gesucht, ne? So ich ja schon länger. Und ohne Scheiß, du konntest halt nicht mal richtig gucken, weil du entweder in der zweiten Reihe standest, dann musstest du über andere drüber gucken, da kamst du dann nicht dran. Und du hattest auch gar keinen Bock. Also ich hatte keinen Bock, mich da 10 Minuten hinzustellen, bis der vor mir dann endlich mal weit genug weg war, damit ich dann irgendwo rein konnte. Auch so, was ich gerne mache, so Defektkisten, wo ich mir dann meine Bastlerware raussuche, gab's wieder einige. Aber ich habe keine Möglichkeit gehabt, in die Kiste zu gucken. Das ging nicht. Weil du dich nicht bücken konntest. Also wie gesagt, vom Börsenflair katastrophal, vom Angebot war es gut, von den Preisen wechselhaft wie immer. Einige Deals konnte ich machen, aber die habe ich auch in den ersten 10 Minuten gemacht und danach bin ich dann nur noch so mitgefloat, sage ich jetzt mal. Also das ist wirklich so, als wenn du morgens um 7 in Tokio in der U-Bahn stehst. So ungefähr sieht das genau, so ungefähr war das da drin. Ne? Also für mich persönlich, diese Börse hat ein Managementproblem nach wie vor. Und dabei bleibe ich auch. Da muss eine andere Location hin. Nimm 500 Euro mehr in die Hand und miet dir einfach eine Sporthalle.
Ja. Darf ich fragen, wie hoch der Eintritt war?
5 Euro.
Also haben sie nicht viel angehoben.
Ja, 5 oder 6 Euro waren es. Also das ist ja alles legitim. Nur das mit den Besuchern. Also ich meine, am 16.11. ist die nächste im Falkenheim in Bochum und die Gänge sind noch mal enger.
Oh, das war, da die Sporthalle geht noch, aber die ist trotzdem immer sehr, sehr, sehr voll gewesen. War übrigens unser allererstes Video auf dem Retrotastisch-Kanal, die Börse damals. Und da war echt noch kaum was los mit Kamera, dann ist ja irgendwann komplett eskaliert.
Wir haben es halt auch verkackt, Dennis. Ne? Wir sind halt, wie gesagt, ich bin nicht früher reingegangen. Ich habe diesen Bekanntheits-Joker, weil die Leute mich da schon 100 Jahre kennen, nicht ausgespielt. Das war mein Fehler, weil wir haben keine Möglichkeit gehabt, Footage von den Ständen zu drehen. Das ging bei uns nicht. Das war nicht möglich.
Das ist schon hart, wenn es so voll ist, dass man, also wir haben es ja früher auch, ganz, ganz früher zu Orbitzeiten ja auch gemacht, vorher rein, ne? Dann halt schon mal so ein bisschen leer gefilmt und hinterher hat man dann trotzdem noch die Chance gehabt, irgendwie mit einer kleinen Kamera zumindest sich da durchzubewegen. Und wenn man da auch schon, durchgeschoben wird, dann weißt du, wie es dem Otto-Normalverbraucher geht, der mal in Ruhe irgendwo stehen bleiben will und wie du sagtest, mal unter die Tische gucken, da wirst du dann schon einen Tisch weitergeschoben wahrscheinlich.
Ja, genau. Also wie gesagt, für mich, ich meine, ich kann mir nicht beklagen, die Ausbeute war für mich gut, wirklich. Das ist im Video dann auch zu sehen. Aber wie gesagt, das waren alles in den ersten 10 bis 15 Minuten. Eben halt die Privaten abgeklappert, die da waren. Ein paar Private waren da auch, ne? Mit denen habe ich meine Deals gemacht und dann war ich fertig damit. Ne? Punkt. Das war alles. Den Rest bin ich halt nur noch da so durchgeschoben. Ne? Ja, und ich meine, für mich ist das halt, muss ich sagen, ich bin knapp 2 Meter. Ich habe da noch ganz andere Möglichkeiten, in so einem Pulk zu stehen, als jetzt jemand, der vielleicht nur 1,70 ist. Ne? Also, naja.
Ich habe gerade mal geschaut, es sind auch sicherlich 10 bis 12 Videos von der Börse online, also wer da mal sehen will. Und das nächste, was mir angezeigt wurde, ist, oh mein Gott, Schatz gefunden auf dem Flohmarkt. Ein gegradetes Grand Theft Auto 3, 95er Rating, angeblich für 5 Euro gekauft, Wert 600. Boah, ich kriege einen Kotzen. Ignorieren klicken. Ey,
ja, ja. Also Trödel-Footage wird es bei uns auf dem Channel nicht geben. Im Gegenteil, wir machen das dann nur, wenn wir was gefunden haben, was wir dann wieder instand setzen. Dann werden wir darüber dann vielleicht ein Video drehen, aber es wird kein, oh mein Gott, ich habe einen Amiga 4000 für 2,30 Euro gekauft und dem Händler noch eine Bratwurst ausgegeben. Das, nee, sowas.
Die Bratwurst hätte er nicht bekommen.
Ja, genau.
Ja. Nee, wir sind gespannt und werden das beobachten und begleiten.
Danke.
Schön.
Das heißt, du darfst jedes Mal gerne Werbung hier machen, wenn ein neues Video rauskommt, ne? Nur übertreib's nicht.
Genau.
Ja. Ich verlinke ja auch die Retrotastisch-Let's Plays und sowas, wenn da gerade was gespielt wird oder wenn ich was teste und so. Das haben wir ja besprochen. Ne? Also wir helfen uns ja gegenseitig.
Genau, wir helfen uns gegenseitig. Deswegen helfen wir euch jetzt auch und möchten euch ganz kurz, ich mache eine schöne Überleitung wieder, vor einer aktuellen neuen PayPal-Betrugsmasche warnen. Und warum wir das tun, ist, weil ich sogar persönlich davon betroffen bin, aber instinktiv richtig gehandelt habe. Und zwar habe ich auf einmal Geld auf meinem PayPal-Konto gehabt, und zwar genau 20 Euro. Ich denke so, oh, 20 Euro, wo kommen die denn her? Erstmal nichts gemacht, gewartet. Ungefähr einen Tag später oder anderthalb Tage später, hat mich jemand angeschrieben, ja, boah, ey, ich habe mich verklickt, ich habe die E-Mail-Adresse, ich habe einen Buchstabe vertauscht in der E-Mail-Adresse. Jetzt muss man dazu sagen, meine E-Mail-Adresse auf PayPal ist so unfassbar bescheuert, da kannst du dich nicht einfach in einem Buchstaben vertun, geht einfach nicht. Und ob ich ihm das Geld zurückschicken könnte. Erstmal fand ich alles komisch, habe dann den PayPal-Support angeschrieben, ob das seine Richtigkeit hat, aber da kam übrigens bis heute nichts. Und habe dann echt nochmal nachgedacht, was ich mache, und habe dann aber bin in die Zahlung gegangen und habe quasi in der Zahlung auf Zahlung zurückerstatten geklickt. So, und der Trick ist nämlich, die Typen überweisen Geld per Waren und Dienstleistung, schreiben dich an, sagen, ich habe falsch überwiesen, kannst du mir das zurückschicken, und schicken ihre E-Mail-Adresse dabei, dann packst du ganz normal 20 Euro, Freunde, Bekannte, ne, schickst das quasi zurück an die E-Mail und dann holen die das über den PayPal-Support, Zahlung, es ist bei der Zahlung etwas schiefgelaufen, wieder. Und so haben sie sich dann quasi um den Betrag erleichtert. Also, wenn ihr sowas habt und ihr bekommt Geld von irgendwelchen fremden Menschen, die ihr nicht einschätzen könnt, immer in die Zahlung gehen und Zahlung zurückschicken bzw. Transaktion rückabwickeln klicken. Niemals einfach blauäugig, weil man so nett ist, die E-Mail-Adresse nehmen, Geld am besten noch mit Freunde und Familie rausschicken, weil dann seid ihr gelackmeiert. Aber mehrere hundert Millionen Dollar sind so schon erbeutet und Euro sind damit schon erbeutet worden.
Also quasi nochmal so zusammengefasst, du referenzierst direkt die falsche Überweisung. Du gehst gar nicht über extern hier diese Adresse auf die zurückschicken, sondern sagst, ich wickel das genauso zurück ab, wie es hier hingekommen ist. Das
genau,
ist der
Trick, ne? Du kannst quasi, wenn du eine Zahlung bekommst in PayPal, in der App oder im Browser, kannst du quasi auf die Zahlung gehen. Und ich mach's mal eben gerade live nochmal mit am Telefon. Du gehst quasi auf die Zahlung drauf, wenn du Geld bekommen hast. Und dann kannst du in der, wird angezeigt, derjenige hat dir das Geld gesendet, dann auch den Betreff, und dann sind da drei Buttons. Rückzahlung senden, Geld senden oder Nachricht senden. Und da klickst du auf Rückzahlung senden, dann wird im Endeffekt nur das Geld, was er an dich geschickt hat, 1:1 zurückerstattet. Drückst du auf Geld senden oder tippst die E-Mail ein, machst quasi einen neuen Zahlungsvorgang, ist es ein separierter Zahlungsvorgang, und die holen dann quasi ihr Geld mit dem Support wieder, genau, und haben dein geschenktes Geld.
Ja. Das meine ich genau. Es sind zwei separierte Vorgänge und deshalb immer auf den Originalvorgang direkt ja, antworten. Das ist eigentlich genauso der Gag mit, ne, du bekommst eine Fake-E-Mail, wo drin steht, oh, hier ist aber was schiefgelaufen, gehen Sie mal auf diesen Link. Hm. Und du sagst, nee, ich gehe direkt über die direkte Seite, von der ich weiß, dass das korrekt ist. Und dann sieht man, da ist zum Beispiel keine Abbuchung passiert oder irgendwie so ein Gag. Also
ja, oder
niemals.
Oder ich kriege ja so viele Amazon-Gutscheine immer auf meine falsche E-Mail-Adresse, wo ich überhaupt kein Amazon-Konto habe.
Ja,
ist voll doof.
Ich habe auch schon ganz viele Bankkonten irgendwo, wo ja, irgendwelche ist, Zahlungen festhängen also, und ich da einmal mit meiner PIN und TAN das bestätigen muss. Ja. Aber es gibt leider halt nur echt viele Leute, die auf sowas reinfallen. Das ist das Traurige an der Sache. Deswegen, ja, netter, was der Dennis gesagt hat.
Ja.
Und also, wenn euch etwas Spanisch vorkommt.
Genau.
Denkt einmal drüber nach. Schreibt notfalls jemand an. Sobald die Leute euch drohen oder so, wisst ihr sowieso, da kann jemand nicht stimmen. Am Ende des Tages wissen die weder, wer ihr seid oder ne, wo ihr euch findet. Wichtig ist aber nur, ihr dürft es auch nicht behalten, weil dadurch macht ihr euch auch strafbar. Aber wie gesagt, ihr habt keinen Stress, nur achtet darauf. Naja, und die ganzen E-Mail-Thematiken, die brauchen wir nicht zu Genüge machen. Ich meine, jetzt kann man sagen, wer darauf reinfällt, ist selber dumm, selber schuld. Man gibt auch keine Tanz in E-Mails und keine und am Telefon und sowas. Aber offensichtlich scheint das ja ein Riesenbusiness zu sein, ne?
Hm. Leider.
Leider.
Ja, so. Fällt mir nichts mehr zu ein. Scheiß Penner, ehrlich.
Ja. So sieht's aus. Ja, richtig ja. Ist so. Vom Thema Betrug kommen wir zu unserem Hauptthema heute.
Betrug. Müssen wir einfach mal schon mal so vorwegnehmen. Nein, ja. Der Rest kommt gleich.
Genau. Professor Carsten, bitte übernehmen Sie.
Ach ja, herrlich. Ja, jetzt müsst ihr wieder lange Atem haben, weil hier, wie nennt sich das, die autistische Hyperfixierung hat wieder zugeschlagen und ich habe mich mit dem Thema wieder zu sehr beschäftigt. Also, grundsätzlich möchten wir heute über ein Thema sprechen und zwar Limited Run Games. So als kleinen Oberpunkt erstmal. Weiß nicht, wie viele von euch dieser ja Publisher was sagt.
Ja, kenne ich.
Eine Schubfrage. Hat jemand von euch schon mal was bei denen gekauft in der Vergangenheit?
Ja. Wisst ihr, was ich damit mache mit den Games von denen? Ich bock damit immer mein Auto auf zum Reifenwechseln im Winter.
Nee, aber jetzt Spaß. Also ich meine, gibt's ja schon ein bisschen länger. Damals gab es mal irgendwie so ein, zwei Sachen, da hätte ich Bock drauf gehabt, habe aber nie etwas dort bestellt.
Bestellt habe ich auch nie was. Also nichts tatsächlich Physikalisches, für was sie ja mehr oder weniger stehen. Ne? Also das habe ich nie gemacht. Ich habe garantiert ein, zwei Spiele, die von ihnen als Publisher auch digital vertrieben worden sind. Da kann ich
nicht drauf freisprechen. Okay, aber ich meine jetzt wirklich für dieses irgendwie cooles Set und da gebe ich Geld für. Okay, Chris auch nicht, das weiß ich.
Ja. Ne, ich auch nicht, tatsächlich.
Okay, cool. Okay, gut, aber dann haben wir schon mal eine gute Basis.
Was für Spiele sind das? Nenn mal welche, vielleicht kennt man ja was.
Also vor kurzem ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr diesen Plattformer Shantae zum Beispiel kennt, das haben die gepublished nochmal, das war so ein GBA-Spiel, so ein Game Boy Color-Spiel, was relativ rar damals produziert worden ist, davon haben die halt einmal eine physikalische Ausgabe nochmal rausgebracht, ja, aber wenn du heutzutage halt im PlayStation Store oder so diese Version digital kaufst, ist das gepublished von Limited Run Games, also okay. Damit unterstützt du die Firma quasi dann auch, wenn halt eben auch nicht für irgendwelche, physikalischen Re-Releases von Altspielen.
Aber die haben doch vor einigen Jahren, auch noch vor Corona, auch noch relativ namhafte Games oder Games, die es nur digital gab quasi.
Haben sie immer noch.
Special Packs und so veröffentlicht. Ne? Also da ist jetzt nicht nur Schrott bei, sondern da ist auch teilweise, dass man sagt so, oh irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch, Manuel, Grüße gehen raus, der hatte sich damals Star Wars Spiele dort geholt, da gab es so Spielkarten und sowas mit dabei, also ich glaube Return to Monkey Island gab es damals auch mal irgendwie in so einer Collectors Edition, also es ist jetzt auf den ersten Blick nicht wo man direkt sagt, oh, was eine Scheiße, sondern durchaus, dass man sagt, so könnte cool sein.
Stimme ich dir zu. Also auf den ersten Blick. Kommen wir jetzt mal kurz wahrscheinlich am besten zu der Einleitung, falls jetzt Leute da draußen sagen, okay, Limited Run Games sagt mir jetzt so gar nichts. Ich kann jetzt so von den zwei, drei Versatzstücken vielleicht schon erraten, was die Leute machen. Und zwar ist das eine amerikanische, US-amerikanische Firma, ein US-amerikanischer Publisher, der 2015 gegründet worden ist und eben von zwei Leuten beziehungsweise einem Mann, der Josh Fairhurst heißt, Der ist jetzt besonders wichtig, weil der hat tatsächlich vorher ein eigenes Indie-Game-Studio gehabt, Mighty Rabbit Studios. Und da lief es nicht so gut. Und er hat dann nach einem anderen Einnahmezweig geguckt und hat dann gesagt, wäre es nicht geil eigentlich, auch aus eigener, ja, aus eigenem Interesse heraus, meine Spiele, die es ja nur digital gibt, also die haben wohl sehr viel für iOS, also für mobile Plattformen auch gemacht, Spiele. Ein Spiel, was man vielleicht kennen könnte im Entferntesten, ist Saturday Morning RPG. Das war wohl ein Spiel, was relativ gut angekommen ist bei den Leuten. So ein bisschen auf Retro-Optik gemachtes, ja, mit Japano-Rollenspiel-Anleihen gestricktes Rollenspiel, was so halt auf die Samstagmorgen-Cartoon-Optik irgendwie abgezielt hat. Ich habe selbst nie gespielt, aber das war eins der Spiele, die diese Mighty Rabbit Studios rausgebracht haben. Ja, und da haben die halt gesagt, wäre das nicht cool, wenn wir halt Spiele irgendwie schaffen könnten, vielleicht auch am Anfang eher unsere Spiele halt auch nochmal physikalisch in einer kleinen Auflage rauszubringen. Das war so die Grundidee, ne? Zu sagen, A, wir brauchen ein zweites Standbein und B, damit können wir quasi unser Spiel auch dann nochmal tatsächlich physikalisch unter die Leute bringen.
Noch ist das ja alles völlig legitim.
Noch ist das doch alles doch relativ unspektakulär, ne? Aber wie das dann so ist, solche Ideen entwickeln sich dann halt auch weiter. Und wie gesagt, sie haben dann halt zuerst haben sie halt zwei ihrer eigenen Spiele halt dann physikalisch in ja in Eigenregie auch über Mighty Rabbids Studios. Das war da so sozusagen deren Distributor, wo sie dann die gepressten Spiele rausgebracht haben. Das war einmal Breach and Clear. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein Strategiespiel für die PS Vita und eben dieses Saturday Morning RPG für die PS4. Und die PS Vita. Das waren so die ersten Sachen, die sie physikalisch mit einer Verpackung und allem Pipapo, eine Anleitung dann halt unter die Leute gebracht haben. So, ne? Und kurz darauf, wo gerade schon gesagt worden ist, dass die haben ja nicht nur irgendwelche unbekannten oder eigenentwickelten Spiele irgendwie rausgebracht, sondern kurz darauf ist halt eben der Rechteinhaber von Oddworld auf sie zugekommen und hat gesagt, ey, wollt ihr nicht Oddworld New and Tasty für uns publishen? Nochmal physikalisch irgendwie rausbringen. Jetzt muss ich überlegen, Oddworld New and Tasty ist, glaube ich, der offizielle Nachfolger von den alten Oddworld 2D-Spielen gewesen, auf der PlayStation, meine ich.
Das ist korrekt.
Genau, und das gab's wahrscheinlich auch am Anfang nur digital und vielleicht waren die Ersten, die dann gesagt haben, hey, ihr könnt ja mal versuchen, das in limitierter Auflage rauszubringen. So, da fing das halt an mit Third-Party-Spiele sind halt auf einmal auch bei Limited-Run-Games zu haben. Das war so der erste Einstiegspunkt. Und ein gutes Vorbild für die beiden war halt tatsächlich der, jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen nicht komplett butchere hier, Brian Provinciano, der hat nämlich sein eigenes Spiel Retro City Rampage, falls es einer kennt. Das ist so ein ja, GTA
ich in NES-Optik. Sag mir was.
Hat der halt selbst gepublished und rausgebracht. Das war halt, wie gesagt, deren Vorbild für ihr eigenes Mighty Rabbit Studio halt die Spiele physikalisch auch dann in Eigenregie irgendwie nochmal mitzuvermarkten. Also da hat schon mal einer vorgemacht, dass man das so in Eigenregie auch packen kann. Deswegen wussten die, dass es jetzt nicht unmöglich ist, sowas
abzuliefern. Ich hab's mal gegoogelt, ja, ich kenne das tatsächlich. Das war so genau, ein GTA-Klon halt.
Genau, so ein NES-Optik.
Was aussieht, die halt vom Game Boy Advance.
Genau.
Ja.
Ist auch ein ziemlich gutes Spiel an der Stelle, also das kann man echt spielen, ne? Was ganz interessant ist, muss man sich jetzt halt fragen, da könnte schon diese erste Aversion gegen sowas wie Limited Run Games aufkommen. John Furheist hat halt von Anfang an gesagt, dass eine Neuauflage einer Charge von Spielen nach Abverkauf dieser Erstauflage immer ausgeschlossen ist. Das hat er als Firmenkonzept sofort gesagt, wenn da die Nachfrage ist, wir machen nicht noch mal. Ne, also dieses Limited Run war gesetzt. Also wirklich, ne, was viele Leute zu Recht gegen den Strich geht, zu sagen, ist ja schön, wenn jemand jetzt sich zur Aufgabe macht, Spiele, die vielleicht keine Plattform hatten, physikalisch irgendwie dann doch noch rauszubringen. Aber dann eben schon diese künstliche Limitierung, weiß nicht, ob man das schon so nennen kann, aber man sagt halt so 5000 Stück und das war's. Und ich komme auch nicht noch mal wieder.
Künstliche Verknappung.
Wie gesagt, kann man jetzt so sehen, wie man will, aber das
nur noch 15 Stück.
Ja.
Rufen Sie jetzt an.
Da kommen wir gleich zum kleinen Exkurs in Marketing Bullshit.
Noch 10 Exemplare, meine Damen und Herren, jetzt oder nie.
Also das ist so das Konzept von Anfang an tatsächlich gewesen und der Gründer hat es gesagt. Also das nur an dieser Stelle, das ist nicht, dass es irgendwie die nachgesagt worden ist oder Leute traurig waren, dass sie irgendwie nichts abbekommen haben, sondern das war mit Ansage. Ne?
Also und, von Anfang an so geplant halt, fertig.
Genau, von Anfang an so geplant und auch da waren die, kann man jetzt sagen, was man will, ist das transparent oder ist das frech?
Also, das ist eigentlich schon, also vertriebsmäßig ist das schon gut. Also
ich meine, klar.
Ich meine, künstliche Verknappung hin und her, wenn ich sage, ich mache nur 5000 Einheiten, dann ist es halt letztendlich so. Es ist fair, aber es ist natürlich auch wieder gerade bei der Zielgruppe schon kritisch zu hinterfragen.
Wollen wir nicht mal langsam auf das Problem kommen?
Dem Dennis jucken schon die
Fingernägel. Du möchtest schon das Problem wissen?
Dem ja, Dennis jucken schon die Fingernägel.
Ja, ich glaube, der Dennis kriegt schon die Krise.
Nein, also wie gesagt, ich meine, du hast es ja super beschrieben. So, und die Limited Run macht genau das, was du gesagt hast. Ja, und aber ich glaube dann doch, dass wir dann so langsam in Richtung Problem müssten. Oder nicht?
Wir können direkt zum Problem springen. Ich wollte eigentlich nur noch mal gerade darauf eingehen, was der Dennis gerade gesagt hat. Kaufen Sie jetzt und sofort hier den Telefonhörer hochnehmen und so weiter. Ja. Es gibt so einen schönen Begriff, der nennt sich CTA, Call to Action. Im Marketingjargon eben die Leute ständig anschreien, ey, jetzt limitiert, ruf an, nimm jetzt, kauf jetzt, mach jetzt, sonst ne, bist du der Letzte und deine Freunde lachen dich aus. Und das war halt von Anfang an deren Konzept. Das ist schon der Kern des Problems. Man, um auf die Kontroverse, die sich jetzt vor kurzem hat, ja in den Twitter-Sphären oder Xen oder wie man das jetzt nennt, irgendwie herauskristallisiert hat. Das Konzept von Limited Run Games hat sich irgendwann in die Richtung mehr und mehr entwickelt, zu sagen, wir machen jetzt nicht nur Spiele, die es so physikalisch nie gab, sondern wir machen auch Re-Releases in Anführungszeichen Special Edition Optik und Umverpackung von Spielen, die längst abverkauft sind oder die auf dem Retro-Markt so teuer sind, dass man sie sich nicht kaufen kann. Es wurde vorhin gesagt, hier sondern Secret of Monkey Island fürs Sega CD zum Beispiel oder Mega CD. Mhm. Haben die komplett in der Hülle mit allem drum und dran, mit Book und was weiß ich, neu aufgelegt. Etc. pp. So, und jetzt.
Da waren aber auch ein paar coole Sachen bei. Also,
ja.
Versteht uns nicht falsch da draußen.
Keine Frage.
Der Umfang teilweise, den die gemacht haben, das war schon cool und teilweise am Anfang auch, ich glaube, preislich recht fair, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also, wie gesagt, ich habe häufiger mal da gestanden und gesagt, sollst du nicht. Also richtig auch, was halt cool war, die haben auch so Actionfiguren dabei gehabt in Verpackung. Also vom Grundprinzip muss ich sagen, die Idee ja nicht schlecht.
Genau, die Idee grundsätzlich erstmal nicht schlecht, zu sagen, ich habe jetzt noch mal eine Chance, vielleicht an sowas dran zu kommen, dass besonders so eine Reproduktion, ist eigentlich das falsche Wort, weil es halt mit mehr Aufwand schon betrieben worden ist, ne, dass man da so eine neue Collectors Edition von einem vergriffenen Titel hat, sage ich jetzt mal so ganz, ganz kurz ausgedrückt. So, und jetzt kam aber raus, weil das Publikum oder, ja doch, das Publikum von dieser Firma sind halt natürlich Sammler und Leute, die auch ein bisschen Ahnung haben. Und die warten dann auf einen vergriffenen Titel und sagen sich, okay, da wird eine Special Edition angekündigt und die Kontroverse bezieht sich jetzt auf den Titel Die. Das ist auch so ein grafisches Adventure, erschienen für den Saturn, für die PlayStation, glaube ich, auch und fürs 3DO. Und die haben halt eine Version fürs 3DO angepriesen und gesagt, ey Leute, hier 3DO ist schon eh Rare und Special-Konsole und jetzt noch dieser Titel, der eh obskur ist, in der Neuauflage mit Pipapo und so weiter und so fort. So, und es passiert das, was natürlich passiert, wenn man ein Publikum von Leuten mit Spezialwissen hat und die technisch auch nicht ganz unversiert sind. Irgendjemand nimmt die CD, die er gepreordert hat, legt die in sein Laufwerk und liest die aus und stellt fest, auf dem CD-Identity-Code steht drauf TDK oder Verbatim oder sonst irgendwas und er sagt sich, jo, cool, ist ja keine gepresste CD, sondern ist ja eine gebrannte CD auf einem Medium, von was ich überall im Supermarkt kaufen könnte, sag ich jetzt mal böse gesagt. So, und dann ging der Shitstorm natürlich los im Sinne von, naja, wenn man da Premium drauf klatscht und sagt, ey Leute, wir haben euch hier voll für euch ins Zeug gelegt und keine Kosten und Mühen gescheut dafür, dass ihr uns hier $80 oder $100 in Rachen werft und es kommt raus, ja, das hat einer durch eine CD-Brenner-Klitsche geschoben.
Wobei so eine gebrannte CD ja auch bei weitem nicht so lange hält wie eine gepresste CD, ne?
Die technischen Details wollte ich euch eigentlich ersparen. Also der technische Exkurs ist halt ganz klar, eine gepresste CD ist halt ein es gibt so ein Glasmaster, nennt sich das in der, ja, in der Produktion, und das ist wirklich eine Replikation. Das ist wirklich wie so eine, du hast eine Form und da wird was drin gegossen. Ja. Das ist immer quasi eine exakte Replik dieses Master-Images. Und bei einer gebrannten CD, ja, da kannst du halt eine schlechte Qualität an Medien haben und du schiebst die halt, das ist nur eine Doublette, du schiebst die halt immer und immer wieder durch. Ja. Und da wird halt auf eine Unterlage einfach was drauf gebrannt digital. Ne? Das ist halt keine physikalische. Jetzt hab ich was gelernt gerade. Das ist keine physikalische Kopie eines Originals. Das ist tatsächlich nur auf ein Medium wird digital immer die gleiche Abfolge von Einsen und Nullen in verschiedenster Qualität gebrannt. So, und das ist halt genau das, warum sich die Sammler und die Kunden von Limited Run Games zu Recht aufgeregt haben und gesagt haben: Ja geil. Entweder passiert mir Folgendes: Es wird gar nicht vom 3DO gelesen, weil das Ding sehr wählerisch ist, was so die CD-Qualität angeht. Und da ist es eigentlich, sollte der Goldstandard sein, eben eine echte gepresste CD zu haben, die halt auch nach den Qualitätsstandards der 3DO Company von 1996 hergestellt worden ist. Und eben kein Medium, was sich unter Umständen vielleicht auch danach richtet, wie günstig halt der Rohling ist, den die da eingekauft haben. Ja, ganz zu schweigen davon, dass es nur abhängt von Faktoren wie Brenngeschwindigkeit etc. pp. Also die Leute da draußen werden wissen, worum es geht, die sich damit auskennen. Auch der Dennis wird schon ganz hellhörig sein und sagen, ja klar, da kannst du dir halt auch selber eine brennen und dann hast du da 2 Euro für bezahlt.
Ja.
Und kannst sie auch abspielen im besten Fall, da musst du halt nicht Limited Run draufschreiben. Daher die Kontroverse.
Aber lassen Sie sich davon nicht ablenken, meine Damen und Herren, abonnieren Sie jetzt diesen Kanal und greifen Sie zu, noch 2 Exemplare, jetzt noch 2 Exemplare.
Ich werde verrückt, noch 2 Exemplare, ich muss zuschlagen.
Darf ich da einmal kurz einhaken, Carsten?
Ja, klar.
Also, bei dem, gerade bei diesem auf dem 3DO, ist natürlich jetzt was passiert, ne, was nicht so ganz einfach ist. Also erstmal absolut richtig, die Leute haben praktisch ihre CD in ihren 3DO gelegt und festgestellt, das funktioniert nicht.
So, also es gab auch wirklich Leute, bei denen es dann nicht
funktioniert hat. Ja, es muss nicht sein. Es gibt ja
es gab Leute, da hat es nicht funktioniert.
Genau.
So, der Grund dafür ist Folgendes: Wenn man sich mal ein bisschen mit dem 3DO beschäftigt hat, ich habe ja nun einige Exemplare davon, also 2 habe ich an der Zahl, und es gibt halt insgesamt, ich glaube, 7 oder 8 unterschiedliche Konsolen, unterschiedliche Publisher. Es gibt zum Beispiel von Panasonic gibt es 2 Konsolen, einen FZ1 und einen FZ10. Dann gibt es noch einen Goldstar, dann gibt es noch einen Sanyo. Also jeweils ein 3DO von Goldstar und von Sanyo. Goldstar hat auch, ich glaube, 4 Stück oder so gebaut. Ja. Genau. So, und jetzt ist natürlich das so, ne, dass die halt auch unterschiedliche Laser drin haben, ne, und so weiter. Und natürlich mit, also die 3DO-Spiele, die originalen 3DO-Spiele, mit denen kommen die Konsolen alle klar. Jetzt natürlich, dadurch, dass sie da jetzt eine gebrannte CD reingepackt haben, hast du natürlich auch teilweise dann eben Laser, die damit halt nicht klarkommen. Ne? Und das ist das, was Carsten gerade sagte, da hat er absolut recht mit. Wenn ich so etwas verkaufe, gerade wenn ich jetzt den Markt dabei noch künstlich verknappe, indem ich sage, ich mache Strictly Extra Limited, nein, das ist Strictly Limited ist es nicht, es ist nur Limited Run, dann muss ich schon sicherstellen, dass mein Exemplar, was ich da verkaufe, auch funktioniert. Mhm. Und diese Holzköppe, so muss man das einfach sagen, die haben halt einfach nicht nachgedacht, haben halt gedacht, super, ich spare mir jetzt Produktionskosten, weil ich die Scheiße in den Brenner hau. Und jetzt ist halt gerade, naja, auf Deutsch sagt man, die Kacke am Dampfen. Hm. Ja. No. Und die meisten Exemplare von diesem haben tatsächlich nicht funktioniert. Okay.
Das bezieht Krassen. Sich jetzt aber allgemein auf dieses Spiel, oder ist auch bekannt, dass da es auch andere Spiele gab? Oder
ich müsste es nochmal nachlesen. Es kann aber gut sein, dass auch dieses vorhin erwähnte Secret of Monkey Island tatsächlich auch schon auf CDAs ausgeliefert worden ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nur erwischt worden sind, weil einer mal genau hingeguckt hat. Weil also es wundert mich tatsächlich auch, entweder haben sie es jetzt wirklich zum ersten Mal gemacht, weil es gibt halt mehrere Indikatoren, wo man das dran erkennen könnte. Zum einen, wie gesagt, die CD ist von der Qualität eigentlich eine ganz andere. Wenn du eine CD, die so kleiner Service-Tweet an der Stelle, wenn du eine CD, die halt gepresst ist im Werk, umdrehst, dann hat die unten eine gleichmäßige Oberfläche. Also du siehst keinen Unterschied mehr in der Farbgebung, Das ist eher so ein gräuliches, ne, ein Finish. Während du auf einer CDR halt auch noch erkennen kannst, wenn die zum Beispiel nicht ganz voll bespielt ist, kannst du ganz klar die Unterschiede zwischen den Datenbereichen sehen, wo was drauf ist und was nicht drauf ist. Ja, und je nach Finish in diesem Layer ist es halt auch eher gelblich, eher Cyan, eher was auch immer, ne? Es gibt so mehrere Anhaltspunkte, wo man es eigentlich relativ schnell dran sehen könnte. Beim 3DO, wie Dennis gerade schon gesagt hat, ist es halt ganz kritisch aufgrund der überhaupt nicht homogenen Hardwarestruktur. Da gibt es so viele verschiedene Hersteller, die Lizenz hatten, 3DO herzustellen, die halt von unterschiedlicher Qualität und Laserbeschaffenheit und was weiß ich nicht waren. Da ist es halt ein Mega-Fauxpas, das halt nicht nach Best Practice irgendwie zu pressen, diese CD. Ne? Und wie gesagt, es geht halt darum, du stellst ein Premium-Produkt oder du präsentierst dich als Premium-Firma für ein Premium-Produkt und ne, machst eine CD, wo einer mit dem Edding die draufgeschrieben hat, wenn wir es mal übertrieben sagen. Und ja, lässt sich dabei genau, ja, dann auch noch erwischen und ja, sagst dann, oh, mea culpa, ja, so. Also hätte man da nicht haben müssen. Ne?
Naja, ist ganz doof. Die ursprüngliche Version war ja, also ich hatte das, als du das sagtest, Carsten, in unserer WhatsApp-Gruppe, habe ich mich dann dafür auch mal interessiert, weil normalerweise gucke ich ja nicht auf diese Seiten tatsächlich. Ja. und da habe ich dann tatsächlich gelesen, dass die ersten Statements von denen tatsächlich sowas waren wie, naja, dann musst du halt mal ein Recap machen oder kauf dir mal einen neuen Laser oder wer sagt mir denn, dass deine Konsole richtig funktioniert?
Ja, wenn das wirkt, das habe ich jetzt nicht, aber das ist ungeschickt, ja.
Das wäre halt so ein Ding gewesen, da war ich kurz davor, mir zu sagen, weißt du was, schickt mir doch auch mal eins und ich schwöre euch, ich ziehe euch so über den Arsch. Ne? Aber ich dachte mir dann, na komm, lässt du das mal besser. Ja, aber ja, wie gesagt, das war einfach, ich meine, auch eine Firma wie Limited Run, die wird ja wohl imstande sein, sich da mal zumindest 5 oder 6 Exemplare von der Konsole sich da mal rauszukaufen auf eBay. Das sind vielleicht $1,000 oder so, die sie da ausgeben müssen. Für so eine Firma ist das gar nichts, um dann da ihre Produkte richtig zu testen. Also wenn ich sowas releasen würde, ne, ich hätte von jede Konsolenrevision da stehen und würde das testen. Ne? Also, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Das dauert 3 Stunden.
Das erwarte ich auch, ganz ehrlich. Also, dass bei solchen speziellen Sachen erwarte ich, dass eine Firma weiß, was sie da tut und sich auch eben bildet, was das angeht, oder die nötige Hardware dann da stehen hat, um zu sagen, wir können das hier 1:1 replizieren auf jedem Gerät. Das erwarte ich einfach.
Machen viele wahrscheinlich einfach auch nicht. Die hauen da was raus, sagen, jo, das hat jetzt hier funktioniert. Ich sehe es halt leider teilweise manchmal in der eigenen Hand und das ist eine, ich rede von einer Firma, die hier in Deutschland schon seit vielen Jahren Elektronikartikel verkauft und herstellen lässt. Das sehen halt, also unser eins würde es wahrscheinlich machen, weil wir da mit ganz anderen Sachen drangehen, aber klingt jetzt ein bisschen gemein, Geschäftsleute denken da teilweise einfach ganz anders.
Aber Problem ist halt auch, ich sage mal so, ne, wenn du jetzt zum Beispiel, wir kennen diese ganzen Klonkonsolen, ne? Ad Games, ja, wer das kennt, ne, da ist es einer Firma egal, die zahlt halt für eine Lizenz und die klatscht irgendeine Scheiße zusammen und die Leute, die es kaufen, die haben überhaupt nicht das technische Know-how und auch nicht den Anspruch, dass das irgendwie 1:1 emuliertes Spielerlebnis von Sonic ist oder irgendwas. Die sagen einfach, ich will das irgendwie spielen, ob ich das jetzt auf einer Kartoffel spiele, auf meinem Smartphone oder auf irgendeiner Plastik-China-Scheiß-Klitsche, ist mir sowas von egal. Da haben sich aber auch wieder die Richtigen gefunden. Der eine, der sagt, ich produziere so günstig wie möglich und der es annimmt, sagt, ist mir kackegal, Hauptsache ich kann das spielen. Das ist ja in Ordnung. Ja. Aber die andere Seite ist halt, wenn du dich so verkaufst, ich bin der Premium-Lieferant und deine Leute sind eben Leute, die Ahnung haben, dann hast du natürlich verloren, wenn es einem auffällt.
Ja, aber so weit denken die halt manchmal nicht. Die sagen einfach, das passt schon, das ist schon super. Also, und wir holen ordentlich Gewinn daraus. Und wenn da mal einer meckert, dann lass ihn meckern. Das ist einer von wenigen. Was jetzt natürlich zeigt, dass es halt nicht der Fall ist, so, ne? Weil der Aufschreiber ja dann doch recht verhältnismäßig groß, sonst würden wir, glaube ich, nicht darüber reden jetzt.
Ja, richtig. Ja. Und ich glaube, der CEO hat auch aufgehört, da, Carsten. Kann das sein? Hast du das gelesen?
Ich weiß nicht, ob er dann direkt zurückgetreten ist. Ich weiß nur, dass sie jetzt austauschen werden.
Ja, richtig. Also ich glaube, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der Puff dann da sich davon nochmal erholt. Glaube ich weniger dran, weil die Retro-Szene verzeiht sowas eigentlich nicht. Wenn du da einmal Scheiße baust, dann bist du wirklich weg.
Ne? Kurze Frage.
Mal gucken.
Weiß man denn, wie das bei den Cartridges waren? Weil da ist ja anders als eine CD, ne?
Ja.
Ja, also ich weiß, was ich gelesen habe, ist so, solange es große, also um mal nochmal ein Stück zurück. Es ist ja so wie früher zum Beispiel, wenn du jetzt eine NES-Cartridge produzieren wolltest oder ein Spiel auf eine Cartridge fürs NES bringen wolltest, dann musstest du die Hardware bei Nintendo einkaufen.
Genau.
Das war sehr viel Gängelung. Der positive Aspekt war allerdings aber auch, dass Nintendo sehr viel Wert auf Qualität gelegt hat. Und da bekamst du halt eben keine kaputten Chips und schlecht, sag ich mal, gegossene PCBs, wo du halt irgendwie oder die Shells, wo du die Spiele reingemacht hast. Das war halt immer von gleichbleibender Qualität. Und was ich gelesen habe, ist es bei Sachen, die für die PlayStation 4 oder 5 bei Limited Run Games erschienen sind oder unter deren Label, da haben sie bei Sony halt die Verpackung und die Rohlinge abgenommen. Das heißt, Sony hat die Blu-rays gepresst. Und dann kriegst du halt eben eine Qualität, wie diese auch bei einem bei einem AAA-Titel von Sony hast, ja, oder bei Nintendo Switch, da ist es auch so, dann kommen die Switch
Module.
Speicherchips, die kommen halt dann auch aus derselben Hand wie die ganz normalen großen Titel. Also da ist nicht davon auszugehen, oder soweit ich das gelesen habe, dass die Qualität da irgendwie auf einmal eine andere war. Wohl aber teilweise war davon zu berichten, wenn sie halt so Repros gemacht haben von irgendeinem Spiel wie einem GBA oder so, wo jetzt, sag ich mal, keiner mehr die Hardware direkt für liefern kann, weil die halt keiner mehr herstellt, dass sie da auch teilweise schon so, ja, so ein bisschen Geld sparen wollten und es da auch schon einige Callback-Aktionen gab, ne? Weil irgendwas nicht richtig verlötet war oder so.
Ja, richtig. Also
Ja.
die werden sich dann von PCB-Hersteller dann die PCBs bestellt haben. Also das sind praktisch ganz normale Cartridge-Rohlinge als PCB. Dann packen sie da ihr Plastik drum und darauf ist dann praktisch ein programmierbarer Chip. Früher war es halt ich sag mal, ein ganz normales EEPROM oder sowas. Naja, heute ist es dann irgendwas anderes, irgend so ein Flash-Dings. Und dann flashen die da halt die Files drauf für das Spiel. Also so funktioniert eigentlich eine Cartridge. Von den Cartridges muss ich Carsten zustimmen. Da gab es hier und da mal, ich glaube, bei Wonderboy gab es mal so einen Vorfall. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß es nicht. Aber sonst war es eigentlich immer ganz gut. Ich meine, das muss man denen da jetzt auch nicht aberkennen. Also das lief meistens so. Ich meine, bis jetzt halt, ne?
Also wo du gerade sagst, muss man den auch nicht, da auch nicht aberkennen. Also ich finde, man muss auch trotzdem, so eine Hexenjagd ist das eine, sage ich jetzt mal überspitzt. Es hat ja auch gute Seiten. A, muss man natürlich einer Firma anrechnen, wenn alle anderen sagen, da haben wir, sage ich mal, sehen wir keinen Gewinn drin, irgendwelche Nischentitel physikalisch rauszubringen. Die sollen halt digital irgendwo bleiben. Da kann ich halt wenig Verlust mitmachen. Vielleicht kaufen es drei Leute und mir ist es egal, weil ich halt das Ganze drumherum an Kosten halt nicht habe. Ne? Da ist es schon, finde ich, es eine gute Sache, wenn man so Firmen hat, die sagt, wir machen das trotzdem, weil sonst wird es halt keiner machen. Das ist so die eine Sache. Ne? Die andere Sache ist die, was jetzt vor kurzem, sag ich mal, bei Limited Run, so wie ich das gesehen habe, auch in-house, sag ich mal, entwickelt worden ist, in Anführungszeichen, ist die sogenannte Carbon Engine. Also sag ich mal, ein hauseigener Emulator so ein bisschen, der halt im Hintergrund bei diesen ganzen Collections, die jetzt halt für die aktuellen Konsolen erscheinen, quasi werkelt. Und was ich so von den letzten Titeln gesehen habe, funktioniert der auch ganz gut, weil ich erinnere mich mit Graus an so Collections, wo halt wirklich ein super schlecht optimierter Emulator im Hintergrund lief, wo man weder das Seitenverhältnis noch irgendwie Scanlines ein- und ausschalten konnte. Also alles so Sachen, wo du sagst, das ist so für mich muss das halt, ne,
Nicht
leckfrei
okay.
laufen, das muss von der Optik her passen und so. Das ist halt nicht okay. Das ist einfach lazy umgesetzt, ne? Das ist einfach, dann spiele ich es lieber auf dem Raspberry, da läuft es besser so ungefähr, ne? Als die 20-Euro-Version von einem Spiel auf der PS5 zu spielen, die dann überhaupt nicht optimiert ist. Und das haben die sich auf die Fahne geschrieben, dass sie halt aufgrund dieser Engine halt darauf aufsetzen wollen, um halt das bestmögliche Ergebnis, wenn man es denn technisch dann eben auch mal nachprüfen kann, halt zu bringen, finde ich auch eine gute Sache, wenn mal einer sagt, okay, wir normen da irgendwie die Qualität dann auch ein bisschen, was im Hintergrund so an, ja, Hardware irgendwie, also an Software irgendwie läuft, ne? Das finde ich dann auch schon nicht schlecht, aber
Kann man machen, ja, eben.
ja.
Wenn wir jetzt so ein bisschen, so wie ich das mitbekommen habe, haben wir jetzt so ein paar Themen angerissen und mir fiel jetzt auf, ich sag mal, die verklärten Erinnerungen sind wunderschön an die Bude, dass sie irgendwelche coolen Sachen machen, wo die Leute Bock drauf haben und das, was sie so neu machen, ziemlich für den Arsch ist, auf Deutsch gesagt, ne?
Ja.
Jetzt haben wir ja vor einigen Podcasts mal auf diese super tolle Embracer Group geschaut, und waren da ja relativ irritiert, was da so alles hintersteckte.
Ja.
Die haben das Ding doch gekauft. Also
Ja.
das ursprüngliche Limited Run Games ich sag mal, die Bude, die sich so ein bisschen aus dem Dreck gezogen hat mit irgendwelchen coolen Sachen, ist ja eigentlich auch in der Struktur gar nicht mehr so, wie sie mal ursprünglich war, richtig?
Jein. Also jetzt kommt wieder, das war das, wohin Dennis drauf gedrängt hat, wollen wir uns nicht eigentlich heute über die Kontroverse unterhalten oder gehört da noch viel mehr dazu? Jetzt sind wir nämlich schon in diesem, heute geht's um, was ist eigentlich Limited Run Games, weil um deine Frage zu beantworten, ja, die waren bis 2017, haben die quasi, also war der Besitzer von Limited Run Games, dem Publisher, deren eigenes Indie-Studio Mighty Rabbit Studios. Also die haben sich selbst besessen sozusagen. Das waren beides Corporations, also im Deutschen sind das auch, ja, Limited Liability Corporation ist genau dasselbe wie eine GmbH ungefähr nach amerikanischem Recht, so. Die haben sich quasi selbst, naja, als Publisher dann unter ihrer eigenen Studio-Fittiche gehabt und dazwischen gab es dann so eine Phase, wo sie dann, glaube ich, Limited Run Games halt als eigene GmbH oder Corporation halt hatten. Und Embracer hat das Ganze dann, und jetzt kommt der Gag, 2022 sich einverleibt. So, und dazu muss man wissen, jetzt kommt wieder so ein bisschen dieses Schöne, wie ist das denn in anderen Ländern? Embracer Group, wir hassen sie, weil das ist eine AB. Und eine AB ist schwedisch für Aktiengesellschaft. Bäh, wir hassen Aktiengesellschaften. Jetzt lese ich vorhin nach, das schwedische Recht kennt innerhalb des eigenen Landes überhaupt keine GmbH. Das ist gar nicht vorgesehen. Du musst immer eine Aktiengesellschaft sein. Es geht gar nicht anders.
Das ist richtig.
Das heißt, du bist quasi evil by design, weil die Schweden das so wollen. So, und
voll gut, ey.
So, und jetzt kommt der Gag. 22 kaufen die also Limited Run Games und verleiben sich die ein, aber eben als Tochter oder als Tochtergesellschaft, so dass die eigenständig bleiben. Ja, wie nennt sich das im Fachjargon? Habe ich vorhin noch gelesen. Wie heißt denn das hier? Aktivposten, genau. Du bist dann Aktivposten einer Aktiengesellschaft. Das heißt, du bist trotzdem immer noch eigenständig. Die bestimmen zwar, wer dein Geschäftsführer ist, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne mit meinem Wirtschaftswissen, aber grundsätzlich gehörst du einer Aktiengesellschaft, bist aber erstmal weiterhin dein limitiert eigenständig. Ja. Genau, weil du nicht aufgehst in deren Konstrukt. Hm. So, und wann haben die gekauft? Das ist nämlich der Gag. Die haben die gekauft, als es denen finanziell so beschissen ging, weil nämlich 2022 ein riesen Börsendeal geplatzt ist und deren Börsenwert so in den Keller gerauscht ist, dass die angefangen haben, wie panisch Sachen zu verkaufen.
Unter anderem
aufzukaufen, auch eben zu verkaufen und aufzukaufen, um dann die Sachen, die sie aufgekauft zu haben, zu Tode zu optimieren, um da Geld rauszuholen.
Mhm. kleiner Side-Fact, der Börsenwert bemaß sich 2022 noch zwischen 6 Euro und 7,71 Euro pro Stück Aktie. Weiß man nicht genau, wann der Deal geplatzt ist. Aktuell bewegt sich die Aktie bei 2,65 Euro am heutigen Tag. Hat aber heute 4% plus gehabt, also war sie heute bei 2,50 Euro zum Börsenstart. War zwischenzeitlich auf über 1,50 Euro runter. Also wer spekulieren will, ich wünsche euch viel Spaß.
Aber ja, da kommen wir immer wieder auf Embracer Group. Es wäre sehr weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, ob da nicht irgendein Schwede im Hintergrund saß und gesagt hat, ey, brenn das mal auf CDs. Das ist günstiger. Ja, also das ist jetzt sehr spekulativ, aber
ja, ich glaube, es ist halt interessant. Ich glaube eher, dass dann auf einmal in dem Fall die Firma einfach einverleibt wurde und wenn du in so ein Konstrukt reingehst, dann geht es erstmal nur um eins, Profit und Performance und dann kannst du, glaube ich, diese Liebe, dass du sagst, ach komm, ey, wir machen das noch und das noch und das noch, kostet halt 5 Euro mehr, machen wir halt weniger Marge. Ich glaube, das geht dir in dem Konstrukt dann einfach unter. Dann geht es wirklich nur noch um den harten Cent. Und einen Cent haben ist halt besser als einen Cent brauchen, ne?
Ich glaube aber ehrlich, dass Limited Run Games in dieser ganzen Embracer Group keine große Rolle spielt.
Wahrscheinlich, dass die einfach zu klein sind.
Müsste man vielleicht mal in den Bilanzen schauen, was die für einen Umsatz machen oder einen Anteil an Umsatz machen.
Aber das wird ja so viel nicht sein, weil sie ja alles limitieren.
Ja, die Frage ist ja auch nicht, man muss sich einfach mal lösen von diesem reinen Urprodukt des limitierten Spiels, was sie rausbringen. Die Frage ist, welchen Rechtezugriff hat Embracer über Limited Run Games bekommen? Das ist ja vielleicht mal ein spannendes Thema.
Ja gut, da muss man da... Okay, nee, ich verstehe das.
Ja. Weißt du, ich meine? Gar nicht, dass die verkaufen jetzt Medien, 5.000 Stück oder 10.000 Stück von irgendeinem Spiel in irgendeiner tollen Hülle. Oder ich sag mal, früher haben sie diese Gameboy-Spiele gemacht, die verpackt waren wie eine Actionfigur in so einer Blisterverpackung. Nee, vielleicht haben sie ja Zugriff auf irgendwelche Rechte weiß ich nicht... Teile von anderen Publishern, wo sie jetzt mehr draus machen, was sie rum wieder in den anderen Studios wieder verwursten können.
Das haben sie aber definitiv. Also das kann ich sagen, dadurch, dass sie jetzt auf die ja, Lizenz, auf den Lizenzpool von Embracer Group direkten Zugriff haben, hat Limited Run Games auf einmal natürlich ein viel größeres Portfolio an Sachen, die sie rechtlich auch tatsächlich re-releasen dürfen. Ne? Also das war vorher nicht der Fall. Das waren das immer so Einzelabsprachen mit in dem Fall auch Disney eine Zeit lang, weil halt, wenn du auf der Seite von Limited Run Games guckst, du kannst, sind natürlich alles sold out, ist klar, aber es gab ungefähr gefühlt jedes Star Wars Spiel wurde in irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, in so einem Blister war es, außer wie eine Actionfigur hier, Shadows of the Empire auf dem N64 oder Super Star Wars oder hast du nicht gesehen, haben die alle eine Zeit lang mal an Stück re-released. Hm?
Was übrigens für Sammler, ich kenne einige, die auch am Börse waren, durchaus interessant waren, wenn sie Star Wars-Fan waren oder nicht. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, war da überhaupt was drauf auf dem Modul? Weil wenn es nicht öffnest, ne, Schrödingers Katze, wisst ihr, ne?
Ja.
Ja, spannend, die Geschichte.
Krass, ne? Es ist auf jeden Fall krass, wie sich diese ganze Börsenthematik um diese ganzen Konzerne entwickelt, vor allen Dingen auch, wie die Konstrukte sich entwickeln, wie immer mehr die ganze Sache verschmilzt. Ich meine, wir hören ja jede Woche, da werden wieder hunderte von Leuten entlassen und da werden wieder entlassen und da wird ein Studio zusammengelegt und da wird umgeschwitzt. Was da für ein Kuhhandel, ganz ehrlich, ja, passiert.
Ja,
ne?
Ganz aktuell ja wieder Microsoft, was ein paar Bethesda-Studios schließt.
Ja.
Das ist, ja. Ja, ist aktuell ganz extrem.
Es geht schon wieder quasi, geht schon wieder zu weit, das ist schon wieder ein neues Thema, aber ich finde halt, es ist immer so, diese schizophrene Welt, in der wir leben, in dem du halt gut ablieferst, ja, hier dieses, wie hieß denn dieses Spiel von Tango Softworks hier, dieses Rhythmus-Anime, ja,
genau, so Rhythmus.
Da, Hi-Fi Rush, genau.
Rush, genau. Oh ja, das kam ganz gut an.
Sogar. Mega, mega, mega Überraschungserfolg. So dieses, ne, alle applaudieren dir, dein Chef sagt, boah, hast du gut gemacht und am nächsten Tag, hast du gut gemacht, jetzt kannst du übrigens gehen. Hä? Genau. So, wie? Macht überhaupt keinen Sinn erstmal, in Anführungszeichen, für jeden Außenstehenden, ne? So, ist irgendwie nur eine monetäre Entscheidung, ja, wir müssen hier irgendwo einen Cut machen.
Ja. Tja, so, ja. Da. Machst du nichts
machen. Ja, gut.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt spannend, ne? Und ich verfolge da jetzt auch interessiert mit, ja, was aus denen jetzt wird, tatsächlich. Ich will ja nicht haten, aber ich mochte die halt sowieso nie. deshalb, ich muss gerade sagen, es stört mich gerade nicht so wirklich, ne?
Also du bist da auch nicht alleine. Also so ja. Mit der, wenn denn mal einer wirklich so übel auffällt, der vielleicht schon aufgrund seines Firmenkonzepts eh nicht so beliebt war bei den Leuten, die sagen, das ist hier ein richtig. Hobby, was eh schon ausgeschlachtet wird. Und unser aller Hobby wird sowieso schon so zu Geld gemacht, wo es nur geht. Der Artikel, den ich dazu gelesen habe auf der schönen Seite Retro RGB, der hat den Titel, und jetzt Achtung, alle, die des Englischen mächtig sind, kriegen den Carloa gleich mit. Hier hat nämlich auch einer, der selber Retro-Hardware auch designt, der hat das, glaube ich, das war der Erste, der die CD ausgelesen hat und der auch diesen Twitter-Artikel dazu oder den Twitter-Post in ursprünglichen verfasst hat, der liebe Todd Gill. Und der hat dann geschrieben, oder der Text handelt dann davon, über diese 3DO-Kopie und die Titelzeile lautet Limited Run Games Slipped Everyone the D.
Ja, richtig.
Fand ich schon ziemlich, ja, sehr gut.
Ja.
Oh Mann, es ist und okay. Bleibt spannend.
Ja.
Habt ihr Anekdoten zu Limited Run? Habt ihr vielleicht sogar eine leidenschaftliche Sammelleidenschaft? Mhm. Eine leidenschaftliche Sammelleidenschaft ist auch schön. Schreibt uns doch mal, gebt uns doch mal ein Feedback und ansonsten würde ich fast sagen,
wir bewegen uns mit großen Schritten auf die 100 zu.
Können wir sie auch eigentlich einladen zum D-Frisbee an der Düsseldorfer Rheinbrücke?
Stimmt.
War jetzt zu böse? Ich meine, spielen könnte das ja eh nicht, er braucht auch keine CD.
Ja, früher gab es doch immer den Typen, der alles in seinen Mixer geschmissen hat, dann hieß das Will It Blend.
Machen die jetzt immer noch, aber die packen so eine extrem heiße Metallkugel auf Sachen.
Ja, oder so. Nein, wir können ja einfach Will It Run machen, das reicht ja schon. Wir legen es einfach ein und gucken, ob es läuft. Das ist wie der Durchsatz ist. So.
Das ist dann passend zu Seagate oder Seagate nicht, ne?
Ja, ja. Oh Gott. Es wird Zeit zu gehen. Freut euch schon auf die Episode 100. Das Videospielfreunde Musical. Nein, Spaß.
Wir sind alle nackt im Podcast. Also das ist
genau. Und dann erst aber auch mit Kamera. Nein. Ja. Wir überlegen uns was Schönes. Wenn ihr Fragen habt zur Folge 100, habt ihr irgendwelche Fragen an uns, an den Podcast, an den YouTube-Channel. Haut in die Tasten, schickt es uns. Wir werden, soweit es geht, wie es uns möglich ist, alles beantworten. und freuen uns auf euer Feedback zur Folge 100.
Oder wenn ihr eine gebrannte CD von dem Spiel Die für den 3DO haben wollt, dann schreibt uns auch. Wir haben bestimmt hier noch so ein paar Werberteam Rolling rumfliegen oder so.
Komm, ja, genau.
Kriegen wir bestimmt hin.
Da holt der Dennis seinen Plexstore CD-Brenner noch raus mit Cartridge und haut die dann nach.
Mit Einfachgeschwindigkeit
geschrieben. Einfachgeschwindigkeit, aber ganz wichtig, der hat keinen Buffer, das heißt nicht bewegen, wenn die CD geschrieben wird, sonst ist die hin.
Oh, das waren noch Zeiten, ey.
Boah, ja.
Oh, ja. Da komme ich mit Graus dran.
Ja, definitiv.
Gut. Das war echt furchtbar.
Jo, danke
schön.
Euch.
Schön. Wir hören uns wie gewohnt in spätestens 14 Tagen und bis dahin wünschen wir alles Gute, bleibt gesund und habt viel Spaß und Freude an Videospielen. Ciao.
Tschüss. Tschüss.